Welcome to Rhineland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
Keine andere Agentur hat Deutschland so geprägt wie diese. Aber wie arbeitet sie heute? Zu ihren Kunden gehören unter anderem Sixt und Vodafone und sie sind für Werbeslogans wie Geiz ist geil oder Bild dir deine Meinung verantwortlich. Sie sind die erfolgreichste Agenturgruppe im deutschsprachigen Raum. Es geht um die Agentur Jung von Matt aus Hamburg. Unser heutiger Gast ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter, denn wir haben uns Stefan Giest eingeladen. Er ist seit 2010 bei Jung von Matt und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Stefan Giest, Geschäftsführer von Jung von Matt. Hallo Stefan.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben zu danken. Hat super, dass das heute klappt. Sitzt du gerade auch in Hamburg?
Ja, ich sitze gerade in Hamburg im Büro und freue mich drauf, den Podcast jetzt mit dir aufzunehmen.
Ist es dein erster?
Nee, ist nicht mein erster, aber ich glaube mein zweiter.
Ah, okay, also schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich würde direkt mal einsteigen und zwar, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen in die Agentur selber. Was macht ihr genau? Könntest du vielleicht so ein paar ein bisschen euer Angebotsspektrum erläutern? Mhm,
mache ich gerne. So ganz sperrig erzählen wir immer gerne, dass wir der messbare Anteil der Marke am Unternehmenserfolg sind. Ne? Das hört sich sperrig an, ist aber tatsächlich so, denn alles, was wir tun, dreht sich bei uns um Momentum. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass wir mit kreativen Lösungen und auch vor allem mit der Kraft des Unerwarteten oder auch Regelbrüchen arbeiten, die unseren potenziellen Kunden, unsere Kunden erreichen. Und nicht nur das, und das ist halt ganz wichtig, Kreativität ist bei uns kein Selbstzweck. Also das heißt, es geht nicht darum, die Köpfe zu drehen, sondern etwas in den Köpfen zu bewegen. Das zeigt auch schon unser Logo. Wir haben ja ein trojanisches Pferd. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Werbeagenturen, die tatsächlich ein Logo haben, ein eigenes. Und das hat auch noch eine Bedeutung. Denn es geht darum, dass auch unsere Ideen, wenn man sich an die Geschichte zurückerinnert im alten Troja, auch da ging es ja darum, dass die Idee, für unsere Idee wie ein Geschenk daherkommt, das von den Kunden gerne angenommen wird. Am Ende geht es aber natürlich um Eroberung von Herzen, von Köpfen. Und natürlich auch am Ende von Brieftaschen, da wir natürlich Werbung machen. Und das unser großes Ziel ist. Und wenn man das in zwei Worten zusammenfassen will, dann geht es um gute Werbung.
Super, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt bist du ja explizit verantwortlich für den Bereich Saga. Was heißt das genau?
Ja, also bei der Saga geht es darum, dass wir im Schwerpunkt Kampagnen machen für unsere Kunden. Das heißt, wir machen die Dinge, die man dann im TV sieht, auf der Straße, im Autoforum, aber auch sehr viel und teilweise eben auch ausschließlich im digitalen Raum, teilweise nur im Social-Bereich. Also das ist quasi der Kern unserer Arbeit bei der Saga.
Dann hol uns mal ganz kurz ab, seit wann gibt es Jung von Matt so als Agentur? Ich glaube, das Ganze ist über die letzten Jahrzehnte erwachsen zu dem, was es heute ist, einer der führenden beziehungsweise die führende Agenturgruppe in Deutschland. Und seit wann bist du an Bord?
Mhm. Jung von Matt gibt es seit 91, also wir sind letztes Jahr 30 geworden. Also mittelalt vielleicht, wenn man sich die deutsche Agenturlandschaft anguckt. Ich selbst bin seit 2010 dabei. Und bin vielleicht ein etwas untypischer Quereinsteiger in der Branche, also wenn man das mal so sagen kann.
Welche Station hattest du denn davor, ja, wenn du sagst, du bist Quereinsteiger?
Ich bin in Rostock geboren und war dann zur Wende durch einen ganz verrückten Zufall zwischen meiner Ausbildung und meinem Studium, glaube ich, das erste Promotion-Team nördlich von Berlin, das sich mit allen Markenartiklern auseinandergesetzt hat. Also wir haben diese als alle möglichen Arten von Zigaretten, Henkel, Sarotti, alles, was es so gab, unter das Volk gebracht. Und bin dann nach einer kurzen Episode, ich habe dann angefangen, Schauspiel zu studieren, weil ich viel Theater gespielt habe vorher, und habe dann das Angebot gekriegt, die Gebietsleitung zu machen. Das heißt, ich habe quasi für Stein Promotion seinerzeit alle Aral-Tankstellen und Iveco-Autohäuser eröffnet, die so nördlich von Berlin waren. Diverse Roadshows am Strand, in den Städten und in den Supermärkten gemacht. Und bin dann 94, als es so quasi die erste Krise gab und man dann auch fand, jetzt haben alle Ostdeutschen mal alle Produkte probiert und das Ganze dann deutlich abebbte, bin ich nach Hamburg gewechselt in die Agentur und dort 97 Geschäftsführer geworden. Und hatte dann eine sehr spannende Zeit mit vielen spannenden Themen und Stationen, also Events für Hugo Boss. Wir haben weltweit Formel 1 Sponsoring gemacht für West und Siemens. Wir sind bei der WM in Deutschland das gesamte Merchandising in allen Stadien organisiert, die Maut eingeführt für Toll Collect mit 5000 Menschen gleichzeitig. Das Ganze ging dann super bis 2008, wer sich erinnert, die große Wirtschaftskrise, die auch in Amerika begann. Stein Promotions gehörte damals zur BBDO. Also wir hatten einen amerikanischen Gesellschafter und das war sehr unlustig in dieser Zeit. Das heißt, ich habe mich dann entschieden, es muss noch ein Leben nach amerikanischen Mehrheitsgesellschaften geben und bin dann da ausgestiegen und habe dann auf die Empfehlung von Peter Fiege, der heute hier CEO auch bei Jungformat ist, mich mit Holger Jung getroffen, dem damaligen Gründer und Chef insgesamt, zusammen mit Jean-Louis. Und nach 2 Stunden Essen waren wir uns beide sicher, dass wir was zusammen machen wollen und haben dann Brand Activation gegründet, Jungformat Brand Activation. Und aus der Brand Activation ist dann in der Zusammenlegung mit der Elbe am Ende 2016 die Saga hervorgegangen. Und heute bin ich hier Beratungsgeschäftsführer der Agentur und Gesellschafter der AG. Ich kann sagen, dass ich das große Glück hatte, hier bei Jungformat mit den wohl profiliertesten Kreativen zusammenzuarbeiten, 2012 bis 2014 mit Denike von Welzin und seit 2014 mit meiner Kreationspartnerin Dörte Spengler-Ahrens, heute ADC-Präsidentin und wahrscheinlich eine der besten Kreativen auf der Welt, was man, glaube ich, so in aller Bescheidenheit durchaus sagen darf.
Super, vielen Dank für das Intro. Wir wollen natürlich auch über eure Kunden reden. Ich hatte es initial schon gesagt, Six und Vodafone sind dabei. Wen findet man denn noch so in eurem Kundenportfolio?
Ja, wir arbeiten wirklich für viele, sehr viele namhafte Unternehmen und Marken. Und da eben auch mittlerweile durchaus für mehrere aus der gleichen Branche. Das war früher eigentlich kaum möglich, funktioniert heutzutage ganz gut. So arbeiten wir beispielsweise im Automobilbereich für BMW und Hyundai. Und das lösen wir über verschiedene Standorte und Agenturen jeweils. Genauso arbeiten wir für viele Kunden sehr lange. Auch das ist was, was uns, glaube ich, auszeichnet und was uns auch sehr wichtig ist. Für Six, glaube ich, seit 30 Jahren, seit 10 Jahren für Edeka, 8 Jahre für Netto, aber auch schon genauso wie für Nivea. Ich glaube, über 20 Jahre für die Sparkasse und auch fast 20 Jahre für Ricola. Und wenn wir auf die Saga gucken, dann sind das hier ganz speziell in meiner Verantwortung Netto, Nivea, Doc Morris, Apollo Optik, HSE, MAN, Evi Einfach, Endori, 1&1, aber auch Marken wie Lemonade und Charity, was uns sehr freut. Und nicht zu vergessen die BVG, die wir seit 7 Jahren hier betreuen.
Ja, super spannendes Portfolio, kundenseitig. Gerade jetzt auch die Sixt-Werbung sind mir immer besonders im Kopf. Erstens, weil sie oft sehr schnell reagieren, sowohl auf jegliche wirtschaftliche oder politische Nachrichten, sage ich mal, aber da auch immer eine gewisse Kreativität hintersteckt. Ich glaube, Jungformat ist auch bekannt dafür, dass ihr euch immer die oder mit die kreativsten Köpfe ins Team holt. Wie groß ist denn dann immer so ein Team? Wie darf man sich das vorstellen, wenn ihr eben so viele einzelne Sparten oder Agenturen unterhalb oder innerhalb der Gruppe habt?
Also grundsätzlich teilen sich die Kunden ja auf einzelne Agenturen auf. Das heißt, das, was ich vor eben beschrieben habe, ist das, was wir bei der Saga betreuen. Dann kann man sagen, davon gibt es von der Art Agenturen, wir nennen die Kampagnenagenturen, gibt es noch mehrere Kollegen, wie zum Beispiel die Next Alster, der Neckar in Stuttgart, die Spree und die Havel in Berlin, aber eben auch uns zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich noch eine Reihe von Spezialisten, die entweder auf Leistung oder Kanäle spezialisiert sind. Und das ist Kollegen wie die Sports, die sich vor ein paar Jahren gegründet haben mit einem klaren Fokus auf Sportmarketing, Sponsoring, aber eben auch einer ganz hohen E-Sports-Expertise, die Tech, die Webseiten macht, die Impact für Media, die Netzeffekt für Performance Marketing, die Brand Identity für Marke und Design, aber eben auch neue Einheiten wie die Kollegin von der Nerd, die sich auf Markenpartnerschaften und Kooperationen, gerade was so populäre Franchises angeht, also ein Kunde, der gerne was mit Star Wars machen möchte, ist bei den Kollegen sicherlich extrem gut aufgehoben. Oder eben auch unser eigener Musikverlag, den wir schon seit Jahren haben, weil Musik natürlich immer eine wichtige Rolle in der Werbung spielt, die Kollegin von White House Music. Die Teamgrößen, wenn man sich das ganz speziell anguckt, die variieren wirklich von der Aufgabe und auch von dem Moment, in dem man sich im Prozess befindet. Wir sind am Anfang gerne dabei, wirklich mit einer großen Power zu arbeiten, wenn es darum geht, die erste Nuss zu knacken. Dann arbeiten wir auch teamübergreifend durchaus mit mehreren Teams auf einem Projekt oder auf einem Thema, auf einer Kampagne. Und dann geht es natürlich auch darum, je nach Aufgabenstellung die Diversifizierung mitzudenken, also die Spezialisten mit an Bord zu haben, aber auch von Anfang an Strategie und Kreation zu verzahnen. Also das ist schon durchaus ein größeres Team, was da arbeitet. Je stärker das dann in die Umsetzung geht, desto kleiner werden dann die Teams, weil dann klare zugeordnete Aufgaben sind und es dann weniger um Kreation im Sinne von Erarbeiten von Ideen geht, sondern vor allem dann um die Exzellenz der Umsetzung, die eben genauso dazu gehört wie die gute Idee.
Das klingt ja unglaublich vielseitig auch. Wenn du mal auf deinen normalen Tagesablauf guckst, gibt es überhaupt den normalen Tagesablauf? Wie vielseitig ist dein Arbeitsalltag? Gibt es Positionen, die du jeden Tag abarbeiten musst? Und was sind so deine Aufgaben dann?
Ja, mein persönlicher Tag beginnt vielleicht ganz untypisch, wenn man so den gängigen Klischees folgt. Der beginnt sehr früh. Ich gehe meistens so gegen 6 auf, gehe dann entweder zum Sport oder direkt in die Agentur und habe eigentlich die wichtigsten Mails und Dinge schon erledigt, wenn der Rest der Kollegen und Kunden dann anfängt zu arbeiten. Und dann geht es eigentlich sehr nahtlos durch, von 9 bis ca. 19 Uhr in der Regel, so dass man dann sowohl Kundentermine hat, wo es darum geht, Kreationen vorzustellen, aber eben auch Dinge zu lösen, auf Ergebnisse zu schauen. Das ist tatsächlich extrem vielseitig, nicht nur aus der Unterschiedlichkeit der Kunden und der jeweiligen Businesses, weil wir sind ja immer Teil auch am Ende einer Business-Lösung, wo es darum geht, sich immer wieder auf die Fragestellungen und auf die Herausforderungen der Kunden einzustellen, als eben auch auf die unterschiedlichen Schritte und Dinge, die man gerade tut, sei es wir blicken zurück auf Dinge, was können wir besser machen, was lernen wir daraus, oder wir schauen nach vorne und stellen Ideen vor. Das ist sicherlich der schönste Teil, muss ich sagen, wenn es wirklich darum geht, dem Kunden die Ideen zu präsentieren, die dann hier erarbeitet wurden. Das ist, kann man ganz klar sagen, das, was am meisten Spaß macht.
Welches Berufsprofil findet man bei euch in der Gruppe denn am häufigsten? Was sind da so die standardisierten Kriterien, sage ich mal, die erstens Leute mitbringen müssen oder die ihr fordert, und andererseits aber auch die Tätigkeiten, die dann bei euch da im Alltag anfallen? Ich denke mal, das differenziert sich dann schon nochmal von dem, was du dann natürlich in deinem Alltag machst.
Also mittlerweile, und das haben wir mal nachgezählt, weil sich das tatsächlich stark verändert hat, haben wir über 81 unterschiedliche Jobprofile bei dem Format. Also das hat sich von einer sehr linearen, überschaubaren Anzahl vor 20 Jahren deutlich explodiert, genauso wie die Kommunikationskanäle und Möglichkeiten explodiert sind. Es geht, ich glaube, im Schwerpunkt, wenn es darum geht, was gibt es am häufigsten, sind es immer noch Kreative, und zwar sowohl mit einer Spezialisierung Richtung Text oder auch eben Art oder eben auch technischen Dingen oder Social. Ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten, die alle ein Stück weit verrückt sein dürfen, und das ist auch das, was uns unterscheidet letztendlich von unseren Kunden zum Beispiel. Dass wir diesen Menschen eine Heimat geben und wo sie gerne hingehen, wo sie sich entfalten können und wo sie gerne zusammenarbeiten. Das heißt, es ist eigentlich jeder so ein bisschen verrückt auf seine Weise, und allein das hat schon seinen eigenen Reiz. Und was alle eint, das kann ich hier wirklich sagen, weil ich es jeden Tag erlebe, ist die Professionalität auf der einen Seite und, wie meine Kreationspartnerin Dörte Spengler-Ahrens gerne sagt, die Könnerschaft und die Liebe zum guten Ergebnis und der Zug zum Tor. Das ist sicherlich was, was uns hier alle insgesamt vereint und was man durchaus mitbringen sollte, und wenn man hier was werden will. Ansonsten ist es sehr vielfältig. Also wir haben von dem wirklich von dem SAP-Entwickler, der bei uns auch für unsere eigenen Anwendungen arbeitet, bis zum wirklichen Metaspezialisten oder eben auch ganz normal dem kreativen Texter, alles, was wir quasi brauchen oder was man heutzutage braucht, um erfolgreich Kommunikation.
Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, viele namhafte Kunden im Portfolio. Was sind denn die bekanntesten Kampagnen, die ihr kreieren durftet? Beziehungsweise vielleicht auch welche, in denen du involviert warst? Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben?
Also ich habe es ja am Anfang erwähnt, Geiz ist geil für Saturn oder Bild dir deine Meinung sind sicherlich Leuchttürme. Was aber aus einer Gesamtagentursicht sicherlich dazugehört, sind Dinge wie Kampagnen wie Like a Bosch. Sixt haben wir darüber gesprochen, Edeka ist ein weiteres Beispiel, aber eben auch jüngere Beispiele wie die Passbank für die Postbank unserer Berliner Kollegin. Für die Saga sind das ganz speziell und auch die ich involviert war persönlich. Wir haben hier die Zalando-Kampagne gemacht, also das Thema Schrei vor Glück, was sicherlich einen ganz massiven Anteil daran hat, wo die Marke heute steht oder das Unternehmen heute steht. Wir haben aber auch dann Geh doch zu Netto entwickelt, sicherlich in seiner ganzen Varianz über die Jahre auch immer wieder mit überraschenden, interessanten und spannenden Themen. Aber eben auch die BVG ist sicherlich ein ganz interessanter Case, wenn es darum geht, eine Story immer wieder neu zu erzählen und immer wieder zu überraschen und das eben mit auf Langstrecke. Und nicht nur, also nicht einmal einen rauszuhauen und sagen, wow, der war gut, sondern das wirklich immer wieder hinzukriegen. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist ja so ein bisschen regional manchmal, in der Vorweihnachtszeit die Kundin mit dem Hanfticket beglückt, mit dem man nicht nur von A nach B kam, sondern auch ein bisschen runter. Und haben aber jetzt auch schon die nächsten Themen wieder in der Pipeline. Da darf man sich drauf freuen. Das kann ich schon ein bisschen spoilern. Da kommt jetzt einiges über, was auch richtig Spaß macht.
Ich erinnere mich auch noch an die Zalando-Kampagne. Die hieß ja ursprünglich mal Schrei vor Glück oder Schick's zurück. Wieso wurde dieses Schick's zurück denn gestrichen?
Ja gut, das ist ja auch ein offenes Geheimnis und auch schon mehrfach besprochen, dass das natürlich, das hat auf der, also war Fluch und Segen. Es war natürlich die Frage von, es hat ganz klar den Unterschied gemacht und war sicherlich auch in der nachgängigen Betrachtung ein sehr schlauer Schachzug, das auch so anzubieten und auch ganz klar so zu machen. Das hat natürlich am Ende aber auch zu erstmal einer gewissen Schmälerung oder Einschränkung des Business-Erfolges geführt, weil das natürlich viele Leute auch eben sehr, sehr stark ausgenutzt haben. Muss man aber ganz klar sagen, war am Anfang, glaube ich, ein absolut richtiger Weg, weil es genau den Punkt gemacht hat. Weil Zalando waren ja auch nicht die Ersten im Markt und auch nicht die Ersten, die das angeboten haben, die das aber eben dann auch so offensiv gemacht haben mit der Konsequenz. War das schon schlau.
Also ist ja aus heutiger Sicht, wenn man jetzt mal vom Brandbuilding sich das anguckt, glaube ich, nicht mehr so machbar, eine Modehandelsplattform in dem Format, wie Zalando es heute hat, so aufzubauen. Aber ich denke, die Kampagne war in den frühen Zeiten maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Zalando da steht, wo es heute ist. Und absolut tolles Beispiel. Auf der anderen Seite interessiert mich jetzt aber, habt ihr auch Fail-Kampagnen durchlaufen müssen, wo vielleicht dann wieder zurückgerudert werden musste oder ihr auch sogar mit Konsequenzen leben musstet?
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich tatsächlich, und das ist kein Kokettieren, ganz bewusst nicht, fällt mir keine echte Fail-Kampagne ein, weil dafür sind die Sachen heutzutage, auch bevor so ein Ding on air geht, auch sehr vielschichtig. Also das entscheidet keiner über Nacht und morgen haut er was raus oder so. Aber vielleicht gibt's ein anderes Beispiel, was mir einfiel, wo die Auswirkungen am Ende dann über das hinausgingen, was wir erwartet haben. Wir haben im letzten Jahr zur Europameisterschaft einen kleinen, lustigen Online-Film gemacht, in dem ein Mann, der Jogi Löw entfernt ähnlich sieht, in einem Nettomarkt von den Kunden dort für Jogi Löw gehalten wird und entsprechend gefeiert wird. Also Der eine hebt ihm die Bierkiste in den Wagen, der andere reicht ihm das Obst und Gemüse an und die lassen ihn alle an der Kasse vor und so. Und er ist eigentlich aber ziemlich genervt, weil er das gar nicht will und ruft dann auch immer mehrfach, ich bin nicht Jogi Löw. Also ganz klar, dass er nicht Jogi Löw ist. Das hat dann aber am Ende dazu geführt, dass uns ein sehr humorloser, tatsächlicher Jogi Löw und seine Anwälte dann doch nochmal aktuell gerade auf 1 Million Euro verklagen. Was dann schon ein Thema ist, wo man sagt, wow, da ist wenig Humor im Spiel. Wir sind sehr gespannt. Wir sind relativ optimistisch, dass das unsere Sichtweise juristisch Bestand hat. Aber das ist schon was, wo man einfach ganz klar sagen muss, ja, mutig sein hat auch manchmal seinen Preis. Und das ist jetzt nicht so, dass das alles automatisch durchgeht. Und hintendran hören sich die Geschichten auch häufig besser erzählt an, als sie manchmal auf dem Weg dahin sind. Das muss man auch ganz klar.
Aber schön, schön die Offenheit da von dir an der Stelle, das auch mal so zu teilen. Ich glaube, gerade im kreativen Bereich natürlich kann sich so eine Person dann schnell persönlich angegriffen fühlen und daraus resultiert dann eben eine solche Klage. Aber gerade im kreativen Bereich ist eben auch sehr viel Spielraum und Interpretationsspielraum, wenn man es jetzt aus juristischer Sicht betrachtet, gegeben. Weil es vermutlich nicht allzu viele Anhaltspunkte gibt, an denen sich dann die Grenzen festmachen lassen. Gehen wir mal einen Schritt weiter zur Zukunft von Jung von Matt und auch dem Angebot. Was würdest du sagen, ist so perspektivisch zu erwarten, wie ihr euer Angebotsspektrum erweitern möchtet, um auch weiter auf die voranschreitende Digitalisierung einzugehen und auch die Kundenbedürfnisse weiterhin so erfüllen zu können wie bisher?
Mhm. Ich glaube, an den Beispielen der letzten Angebote, die wir in den Markt gebracht haben, sind mal zwei bewusst. Das eine ist Jungformat Start. Oder Start, die wir im letzten Jahr jetzt oder jetzt vor kurzem gelauncht haben, da geht es ganz klar darum, für Startups ein Angebot zu formulieren, die in der Entwicklungsphase sich befinden, in der sie noch keine großen Spezialagenturen brauchen und auch noch nicht unbedingt eine Kampagne im ersten Schritt, sondern vor allem erstmal mit ihrem Logo, mit ihrer Positionierung, mit dem ganzen Thema auch ersten Kommunikationen wie unterwegs sind. Und dafür gibt es ein spezielles Angebot, was unter der Schirmherrschaft unserer Berliner Kollegen von der Havel gestartet ist und sich auch sehr gut anlässt. Das heißt, das ist ein Beispiel. Nerd ist sicherlich ein anderes Beispiel, aber auch Angebote wie unsere Performance-Media-Schwester von Kolleginnen von Let's Effect in München sind alles Themen, oder in denen es ganz klar darum geht, Bedürfnisse und aus den Anforderungen unserer Kunden zu bedienen. Das heißt, das ist für uns ein kontinuierliches Arbeiten auf dem Weg, was dabei wichtig ist und uns auch unterscheidet von Networks oder Finanzinvestoren. Wir kaufen in der Regel keine Agenturen. Das ist für uns immer eine andere Blickrichtung, weil für uns die Menschen, die Gründer und die im Fokus stehen. Das heißt, wir suchen dann Menschen, die zu uns passen, die eine Vision in einer gewissen Richtung haben oder auch in der Spezialisierung oder und gründen mit denen zusammen. Das ist langsamer, aber nachhaltiger und führt dazu, dass wir auf der einen Seite eine sehr hohe Kultur und kulturelle Identität haben über alle Agenturen. Das ist unüblich eigentlich in so einer Gruppe. Ich kenne das sehr gut noch aus meinen Network-Zeiten, wo das eine extreme Heterogenität gibt, weil die ganz andere Wurzeln haben, die Agenturen, und dann am Ende zusammengekauft sind. Und ist für uns auch ein guter Weg, um entsprechend genau mit den Themen auf unsere Art umzugehen. Weil da zwingt uns jetzt niemand zu Größe. Also wir müssen nicht jedes Jahr 10% wachsen oder solche Sachen. Deswegen ist das für uns eher wichtiger, dass das zu uns passt, dass das Angebot passt und dass wir das entsprechend
integrieren. Das ist aber dann auch wirklich ein unglaubliches Angebotsspektrum, wenn du gesagt hast, okay, ihr spezialisiert euch sowieso schon dann in Bereiche Tech oder Sports. Jetzt noch ein Bereich Start dazu für ganz junge Startups. Mhm. Ich versuche mal die Überleitung zu finden vom Thema Angebot zum Thema Anfragen. Gibt es da welche, die ihr ablehnt? Also Person XY stellt eine Anfrage und sagt, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten für Kampagne X. Aber da sagt Jung von Matt, nein, das machen wir nicht. Lehnen wir ab.
Ja, also es gibt sicherlich viele Anfragen, bei denen keine Zusammenarbeit zustande kommt. Das sind zum einen Dinge, wo wir aus einer kaufmännischen Perspektive sagen, aufwendige Pitches zum Beispiel um Einzelkampagnen lehnen wir in der Regel ab, unbezahlte Pitches auch. Oder eben Anfragen, bei denen wir nicht das Gefühl haben, dass es um das beste Ergebnis oder die größte Wirkung geht oder dass das dann sinnvoll ist. Also teilweise ist es eben auch so, dass Unternehmen kommen, die sind einfach auch zu klein. Also wir sind dann trotzdem ein relativ großes Gebilde. Und was für uns wichtig ist, ist, wir wollen auch gerne am Anfang mit dem reden können, der es am Ende entscheidet. Auch das sind manchmal Gründe, Dinge nicht zu tun, weil wir einfach glauben, dafür ist das zu wichtig und dafür ist das eben auch nicht einfach nur Gedaller und bunte Bilder, sondern ein echter Beitrag. Und dafür ist das dann doch sehr ernsthaft, was wir tun, bei aller Kreativität und lustigen Ergebnissen, sodass das eben auch Kriterien sein können, warum wir ablehnen. Es gibt keine, wenn man jetzt sich Bereiche anguckt, gibt's bei uns keine offizielle Liste, um das vielleicht mal so zu sagen. Wir sind da auch nicht dogmatisch. Ich glaube allerdings, wir würden heutzutage nicht unbedingt für die Tabakindustrie arbeiten, zum Beispiel. Ich neige aber nicht dazu, da gibt es ja ein paar Kollegen im Markt, die das dann immer so kategorisch ausschließen wollen, gewisse Dinge. Am Ende machen wir Werbung, das darf man auch immer nicht vergessen. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Wir haben sehr lange gesagt, dass wir keine politische Werbung machen. Das war so ein bisschen Thema bei uns. Haben uns dann 2018 trotzdem entschieden, das hat aber dann wieder auch das eine Einzelfallbetrachtung, wo wir gesagt haben, aus einer politischen Landschaft mit einer immer stärker werdenden AfD war uns das dann trotzdem wichtig zu sagen, wir leisten da auch einen Beitrag und haben dann in dem Jahr ja auch für die CDU gearbeitet. Also das war dann eben auch was, wo wir sagen, da das kann man kontrovers diskutieren. Wichtig dabei auch, bei solchen Themen gilt dann natürlich immer, dass dann auf diesen Projekten und Kunden auch nur die Leute arbeiten, die da sagen, ich habe da Bock drauf und ich finde das auch gut und richtig und mir macht das Spaß. Also das ist dann natürlich auch immer noch eine wichtige Voraussetzung.
Das war die Kampagne rund um Angela Merkel, oder?
Genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr Stand heute jetzt an allen Standorten insgesamt?
Ja, wir sind knapp 1000 Mitarbeiter insgesamt in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Wien, Zürich, Peking, Seoul, das ist ein sehr neuer Standort in Südkorea, und LA ist gerade dabei zu starten. Also das ist auch eine spannende Städtekombination eine spannende Verteilung. Es gibt uns halt auch mittlerweile in sehr interessanten Ecken in der Welt, die gerade für die Zukunft auch sehr wichtig sind. Bei der Saga sind es übrigens circa 8.
Ja, ist auch schon eine stattliche Größe. Spannend. Und die stehen dann entsprechend alle unter deiner Verantwortung.
Ja, wir sind quasi ein Viererteam hier in der Führung. Ich führe die Saga zusammen mit meinen beiden Kreationsgeschäftsführungskollegen Dörte Spender-Ahrens, hatte ich schon erwähnt, und Andreas Hilbig, seit jüngstem, und auch mit meiner Geschäftsleitungskollegin Annette Krebs, die zusammen mit mir das Beratungsteam verantwortet.
Spannend. Ist ja fast schon, wenn man es jetzt mal aus produzierendem Gewerbe sich betrachtet, ist es ja schon eine Mittelstandsgröße
an Personal,
die du da mitverantwortest. Sehr spannend, aber nicht durchweg alle Teams sind so groß, sondern das variiert dann je nach Spezialisierung.
Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel unser Musikverlag sind, glaube ich, 4 Kolleginnen. Bei der Nerd sind es, glaube ich, jetzt gerade 15 geworden oder so. Also das wächst gerade, weil ich das so, wie ich es beschrieben habe, wenn wir gründen, wächst es natürlich, fängt es an zu wachsen. Die Sports sind, glaube ich, auch mit 10 Kolleginnen angefangen und sind jetzt auch 100 fast. Also das ist, da sind wir in der Lage, gut auch uns auf das Business einzustellen. Und was wir auch immer stärker leben, wir haben eine hohe Durchlässigkeit zwischen den Agenturen. Also hier gibt es viele Kolleginnen auch bei uns, die nahe an dem Format Agentur vorher schon gearbeitet haben. Auch das gibt es sowohl, was Ortswechsel angeht, als teilweise auch wirklich einfach mal zu sagen, ich will auch mal was anderes machen. Und dann kann man sich auch hier ausprobieren.
Vielleicht noch kurz zum Abschluss, abschließende Frage, die mich furchtbar interessiert. Wo glaubst du, entwickelt sich die gesamte Werbeindustrie hin? Werden wir immer noch einen Fokus haben auf TV-Spots oder wird es in Zukunft fast ausschließlich alles über Social Media laufen? Wir haben ja momentan einen brutalen Einfluss. TikTok, Instagram laufen sehr, sehr gut und da wird auch sehr viel Werbung ausgespielt. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, Also die Werbeindustrie ist ja bereits im Umbruch. Ich glaube allerdings nur bedingt an so eine schwarz-weiße Umstellung, weil so dieses Thema, es wird nur noch personalisierte Werbung ausgespielt, das glaube ich aus mehreren Gründen nicht oder nur bedingt, weil ich sage, technisch geht das ja schon. Also deswegen, es macht aber trotzdem kaum jemand, weil auf der einen Seite das natürlich eine Effizienzfrage ist und auf der anderen Seite aber auch die Geschäftsmodelle sowohl der Plattform als auch der Mediaagenturen da überhaupt kein Interesse dran haben am Ende, weil auch Facebook und Instagram allen Werbetreibenden am liebsten erklärt, dass sie einen tollen Algorithmus haben, der die Werbung immer an den ausspielt, den das interessiert. Deswegen muss man sich über Targeting gar keine Gedanken machen, was natürlich am Ende dazu führt, ganz klar businessseitig zu sagen, ich will den großen Topf haben und ich will die große Reichweite über mein Netzwerk spielen und weniger das gezielte Targeting. Und zum anderen ist es natürlich auch so, und das ist auch immer wieder eine Diskussion, die wir mit Kunden führen, ich brauche auch einen Referenzrahmen für ein Produkt. Also ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel. Die Rolex ist natürlich auch nichts wert, wenn die anderen nicht wissen, was eine Rolex ist. Ne? Also das heißt, ich brauche halt auch gerade, ich muss auch sicherstellen, dass ich für meine Kunden, dass es auch die Leute, gerade bei solchen, ist jetzt sicherlich von Kategorie zu Kategorie noch unterschiedlich, aber gerade in den Kategorien ist es natürlich auch wichtig, dass der sich keine Rolex leisten kann oder will, aber trotzdem weiß, dass das eine ist. Also das heißt, ich brauche halt einen gewissen Referenzrahmen, um auch mit für meine Marke richtig zu arbeiten. Also das sind so Themen, warum ich nicht glaube, dass der riesen schwarz-weiße Umbruch passiert. Ich glaube schon wiederum, dass wenn sich ein Metaverse wirklich in eine Richtung entwickelt, dann auch eine Relevanz im täglichen Leben der Zielgruppen zu kriegen, dass das durchaus nochmal andere Auswirkungen haben kann, weil wir da sicherlich über andere Formen von Werbung und Werbemöglichkeiten sprechen als heute, weil wenn man sich das im Großen und Ganzen anguckt, sind wir heute immer noch im Schwerpunkt bei Bewegtbild und Stills. Das ist auch, da ändern sich Ausspielungskanäle, da ändern sich auch ein paar Regeln, deswegen will ich das gar nicht so alles über einen Kamm scheren, aber im Großen und Ganzen hat sich die Welt nicht so schnell verändert, wie sie es theoretisch könnte, weil sich dann doch die Dinge langsamer verändern oder auch die Regeln, die dahinter liegen oder die Interessenlagen so unterschiedlich sind.
Mit dem Metaverse würde ja quasi dann nochmal eine komplett neue Welt auf uns zukommen, die auch nochmal bespielt werden
kann. Gibt es ja die unterschiedlichsten Prognosen, wie das dann sich tatsächlich jetzt im täglichen Leben dann da sein wird, welchen Raum das einnimmt und wie sich das ausprägt. Das wird sicherlich ein ganz spannendes Thema sein. Und da glaube ich natürlich schon, dass sich da Dinge richtig verändern. Also das ist ganz klar.
Alles klar. Stefan, wir würden jetzt zu unseren Private Insights kommen. Ja. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 unternehmerische und 3 private. Und wenn du bereit bist, starten wir jetzt.
Ja, ja.
Dann fange ich an. Mhm. Welche Branche fasziniert dich ebenso wie die Werbewirtschaft?
Mich interessiert, weil ich auch da ein Stück weit Wurzeln habe und herkomme, dann eher Kunst, also Kunst im Sinne von darstellender Kunst, also das, was alles, was Theater und Film ist, ist mir nahe und fasziniert mich.
Also trotzdem alles, was auch mit Kreativität zu tun hat. Spannend. Deine Top-Tools im Alltag, sei es kommunikativ, aber auch im Ausführen eurer Jobs, was ist da so das Go-To?
Ich finde, LinkedIn spielt eine immer größere Rolle, auch sowohl als Information als auch als Austauschplattform. Lustigerweise auch immer mehr Podcasts, weil man das toll nebenbei machen kann beim Fahrradfahren, beim Sport und das eine ganz interessante Form ist, auch Wissen und Infos aufzunehmen. Was am Ende aber für mich das Wichtigste ist und das hat sich auch nicht verändert, ist tatsächlich der persönliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Also das ist das, was immer noch am meisten bringt und mir persönlich am meisten bringt und sowohl an Info als auch an Wissen als auch an Austausch. Ja.
Also Oldschool, Offline.
Auch.
Mhm. Auch wichtig und spannend. Gibt es Kunden, welche du gerne noch in deinem Portfolio bei Jung von Matsaga hättest und betreuen wollen würdest?
Lustig. Eigentlich, ich würde jetzt sagen, also gerne alle, die Bock haben oder auch ein Problem haben, weil die nehmen wir am liebsten. Das ist so für uns immer die größte Herausforderung, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich muss wirklich was bewegen, ich muss was transformieren, ich muss mich verändern oder ich muss wirklich, ich habe einen richtigen Need, was präzise und prägnant zu kommunizieren. Also das ist es so. Also ich hätte jetzt sonst wirklich keinen Kunden, wo ich sage, das und das ist jetzt das Unternehmen, was mich deshalb so fasziniert. Also es geht wirklich eher um die Situation oder um die Aufgabenstellung. Dann darf es alles sein.
Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg, wo findet man dich, wenn es richtig gutes Essen geben soll?
Oh, ich bin ein Fan von den modernen Sushi-Interpretationen. Also das kann sowohl beim Hensler sein, als auch im Tortue, im Jingui oder alles, was in diese Richtung geht, mag ich sehr gerne. Und da findet man mich dann.
Deine Lieblingssportart aktiv und passiv?
Passiv bin ich der Ultra-Fan meines jüngsten Sohns, der in der ersten Herren in der HSG vor Ort Handball spielt. Also das ist so mein auch, da findet man mich auch am Wochenende in diversen Turnhallen in Hamburg und im Umland. Aktiv habe ich jetzt begonnen, Tennis zu spielen und finde es eigentlich wirklich mega, weil ich merke, dass ich jeden Tag noch besser werde.
Alles klar, dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Die letzte für heute. Abendessen mit einem Idol deiner Wahl oder ein Urlaub an deinem Traumurlaubsort?
Ja.
Wer wäre das Idol und wo würde es hingehen?
Wow, gute Frage. Ich würde mich gerne mit Udo Lindenberg treffen. Der kommt dem Idol schon sehr nah. Und ich würde wahrscheinlich, ich habe einen alten Hafenschlepper, der Billy heißt, und mit dem würde ich mit ihm wahrscheinlich über die Ostsee in der dänischen Südsee schippern und mich in irgendeinem kleinen Hafen in Dänemark in die Sonne setzen und naja, wir können mit ihm trinken. Das wäre ich das.
Ein schönes dazu Bild. Dazu noch bekocht werden von Steffen Hensler und der Abend ist gerettet.
Sozusagen.
Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die vielen Einblicke in Jung von Matt und Jung von Matt Saga. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir schauen gespannt durch die ganze Welt auf Jung von Matt. Ganz viele Standorte, unglaublich vielseitiges Unternehmen. Vielen Dank, dass du dabei warst und dir noch einen schönen Restabend. Mach's gut.
Danke euch. Vielen Dank. Macht's gut.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.